Will you come to my cottage this summer?
Meet us at the
cottage.
Cottage.
Heated rivalry.
Stupid Canadian wolf bird.
Minutenweise analysiert.
I'm not going into details.
Minute 23. Wir sind immer noch mit Shane und Ilya im Bett und es wird jetzt wirklich ein bisschen heißer. Ilya ist dabei, Shane einen runterzuholen, beziehungsweise hat das gerade so abgebrochen. Und Shane ist jetzt derjenige, der hier die in dieser Minute so ein bisschen mehr die Initiative ergreift. Er ist anscheinend ein bisschen wärmer geworden mit der Situation und dreht sich jetzt quasi so um, dass Ilya auf dem Rücken liegt und er seinen Blowjob von vorhin einfach fortsetzen kann.
Das war auch eigentlich der Plan. Also ja. Eigentlich wollten sie doch aufs Bett gehen, weil I will let you do some more oder so war doch die, genau. War doch die Anleitung sozusagen.
Nachdem sie quasi nachdem sie sich im Hotelzimmer quasi getroffen haben, war das eigentlich so die Gesprächssituation. Wenn ihr hören möchtet, wie wir das besprechen, dann hört doch einfach mal in Minute 20. Oder 19. Nele sagt euch, welche Minute das ist.
Und wir haben gedacht, vielleicht ist das jetzt der richtige Moment, um mal ein Schlaglicht auf ein Gewerk in der Filmbranche zu werfen, was für eine Serie wie Heated Rivalry besonders wichtig ist, aber eigentlich für alles, was man so filmisch macht, wichtig sein sollte und in den letzten Jahren zum Glück auch immer wichtiger geworden ist. Und das ist Intimacy Coordination oder auf Deutsch Intimitätskoordination. Also ein Gewerk.
Ich finde das schön, dass das auf Englisch irgendwie interessant klingt und auf Deutsch Koordination. Das ist mal wieder so typisch deutsche Sprache. Aber ja, sorry.
So ist es. So ist es. Und genau, also was macht eine Person, also ich sage jetzt mal eine Intimacy-Koordinatorin, unsere Persona ist jetzt eine Frau, sie koordiniert quasi alle intimen Szenen, die in einer Serie anfallen können. Natürlich fallen uns da, so wie hier jetzt gerade bei Shane und Ilya, Sexszenen als erstes ein, aber da gehört noch so viel mehr dazu. Eigentlich alles, was man sagt, eine Hyperexposition ist. Also alles, wo sich die SchauspielerInnen in einer Weise zeigen müssen, die normalerweise privat wäre. Das kann alles sein, irgendwie mit körperlicher Nacktheit. Das können medizinische Untersuchungen sein, Massagen. Eigentlich alle Szenen, in denen Kinder mitspielen. Und natürlich, also ich glaube, ein Thema, wo es ganz klar ist, alles, wo es irgendwie um sexualisierte Gewalt und deren Auswirkungen geht. Und wie macht eine Intimacy-Koordinatorin das dann? Die hat so verschiedene Funktionen im Laufe eines Filmdrehs. Also erstmal ist sie grundsätzlich die vermittelnde Rolle zwischen SchauspielerInnen und Regie. Das heißt, sie ist so die Schnittstelle und sorgt dafür, dass die Wünsche von beiden Parteien sozusagen miteinander abgestimmt werden. Also die dramatische Wirkung versus die Bedürfnisse der SchauspielerInnen, was ihre Grenzen angeht. Und sie sorgt dafür, dass über all diese Wünsche und Grenzen und das Wohlbefinden auch explizit gesprochen wird. Also, dass das nichts ist, was man so annimmt, sondern dass man das für jede Szene vorher einmal gemeinsam detailliert durchspricht. Was steht da im Skript? Was machen wir da? Wofür gibt es Zustimmung? Was machen wir auf keinen Fall? Dann ist sie gleichzeitig auch selber so eine kleine Form von Regisseurin oder man könnte sagen Choreografin, denn jede Intim- und Sexszene, die wir so sehen im Film, wird eigentlich geplant wie eine Tanzchoreografie. Ja, also wer bewegt sich wann, wohin, welche Hand, welches Bein muss wie stehen, damit das zu sehen ist, das nicht, was darf sich berühren, was darf sich nicht berühren. Davon sollte nichts überraschend an einem Set sein oder improvisiert werden müssen, sondern das sollte was sein, was vorher quasi choreografiert ist. Dann gibt es noch Schutzkleidung und besondere Technologie, die zum Einsatz kommt, für die sie den Hut auf hat. Auf Englisch nennt man das Modesty Garments. Also das sind so verschiedene Dinge, die bestimmte Körperteile abdecken können, ohne dass man aus anderen Perspektiven sieht, dass da Kleidungsstücke sind. Also Cocksocks, Bandeau, BHs, irgendwelche Tücher, sowas in die Richtung. Und sie sorgt auch dafür, dass solche Szenen jetzt nicht mit 25 Leuten am Set, die alle noch was kommentieren wollen, gedreht werden, sondern wirklich nur der minimale Crewanteil da ist, der benötigt wird. Genau, zu guter Letzt ist sie natürlich auch so eine Art emotionale Begleitung am Set, die beobachtet, ob es allen gut geht, die ein Klima schafft, in dem alle auch jederzeit ihren Konsent wieder zurückziehen können und sagen können, nee, das funktioniert so doch nicht für mich, und dass man da jederzeit Stopp sagen kann. Also erstmal würde ich sagen, etwas, wo sich ziemlich auf den ersten Blick erschließt, das ist was, was Filme und Serien haben sollten, gerade wenn intime Szenen dort eine Rolle spielen, ist aber bis vor kurzem gar nicht so üblich gewesen, ist was, was mit der MeToo-Bewegung ein bisschen mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist und seitdem, ja, an vielen Filmsets stattfindet, an vielen aber auch immer noch nicht. So, also wir brauchen nicht glauben, dass es jetzt, dass Hollywood gelernt hat und jetzt alles super gut funktioniert an den Sets, was sowas angeht. Jetzt sind wir hier bei Heated Rivalry am Set und da gab es auch eine Intimacy-Koordinatorin, nämlich Chayla Hunter, die ist selber ursprünglich auch Schauspielerin gewesen, auch so ein bisschen Filmautorin und Produzentin, kommt tatsächlich aus Saskatchewan, was wir ja auch aus Heated Rivalry kennen, und war Theaterschauspielerin und hat ja eben dann, als im Zuge der MeToo-Bewegung das immer mehr ins öffentliche Bewusstsein gerückt ist, hat eine Freundin sie gebeten, ob sie nicht bei ihrem Film die Intimacy-Koordination übernehmen könnte, weil sie als Schauspielerin sehr viele solche Szenen gedreht oder gespielt hat in ihrem Leben. Das hat sie gemacht und hat dann erkannt, dass es auch aber wichtig ist, dass man da irgendwie eine Ausbildung für macht, und hat dann in so einem SAG-AFTRA akkreditierten Programm eine Ausbildung zur Intimacy-Koordinatorin gemacht und seitdem einige Projekte gemacht. Tatsächlich auf Instagram hat sie dieses Projekt in ihrer Bio stehen, also dass sie die Intimacy-Koordinatorin von Heated Rivalry ist. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Interviews auch mit ihr und mit unseren beiden Hauptdarstellern Connor Story und Hudson Williams gemeinsam mit ihr sozusagen wahrgenommen über die Art, wie die Intimität hier bei Heated Rivalry inszeniert wurde. Und ich finde, neben dem, was wir jetzt allgemein schon darüber gehört haben, was Intimacy-Koordination leisten sollte, haben die uns ganz gut dargestellt, dass das hier ganz gut geklappt haben muss mit dem, wie die gemeinsam diese Szenen erarbeitet, aufgebaut haben. Genau, also zum Beispiel hat sie gesagt, dass es im Drehbuch von Jacob Tierney, was wir ja im Oktober hoffentlich alle kriegen werden und sehen werden, was er da so reingeschrieben hat, dass da sehr viel schon sehr detailliert drinsteht, womit sie dann arbeiten konnte in der Zusammenarbeit mit den beiden, dass sie das von Anfang an wirklich wie so eine Choreografie angehen wollten und dass sie da auch, also dass sie gesagt hat, improvisieren ist nicht, sondern wir machen das so, wie wir das gemeinsam vorher erarbeiten. Und das hat sie dann eben mit den beiden zusammen gemacht. Die beiden haben sich auch dazu geäußert, dass sie dann relativ schnell so eine Sprache miteinander gefunden haben, auch für diese Szenen. Also dass sie sehr viel darüber verabredet haben, was sie mit ihren Händen an bestimmten Stellen ihres Körpers, wenn sie irgendwo drücken oder so, dass das dann was eine nächste Phase der Szene auslöst oder so. Das ist was, worauf man auch mal ein bisschen achten kann, wenn man sich das anguckt. Dass sie sehr viel zum Beispiel mit Atmung gemacht haben in den Szenen. Da werden wir gleich in dieser Minute, wenn wir die weiter analysieren, auch nochmal zukommen. Also, dass die Art, wie Figuren atmen, ganz viel damit zu tun hat, dass bei uns die Simulation ankommt, auch wenn sie nur simuliert ist und gar nicht echt stattfindet. Und sie hat noch gesagt, dass sie möchte, dass das Publikum aufhört, dass Einwilligungslosigkeit beim Sex romantisiert wird. Und das ist ja was, was wir auch in der letzten Minute schon besprochen haben und in dieser Serie noch sehr viel sehen werden, dass es ihr sehr wichtig war, Sexszenen so mit zu arrangieren, dass es immer sehr viel um Abfragen von Konsent und von Einwilligung geht. Okay, so viel vielleicht erstmal zu Chayla Hunter und ihrer Arbeit im Allgemeinen. Und vielleicht können wir jetzt hier so ein bisschen in die Szene, die wir jetzt im Folgenden weiter analysieren wollen, reingucken, wo sich das vielleicht zeigen könnte.
Darf ich vielleicht noch was Kurzes ergänzen zur Intimacy Coordination? Ich finde ja, dass wenn sich die Meinung der Schauspielerinnen und Schauspieler ändert, dass es auch angepasst wird. Und ich finde, da gibt's, das kann jetzt sowohl von Szene zu Szene sein, aber ich glaube auch von Staffel zu Staffel. Und ein Beispiel, was mir da immer einfällt, ist Emilia Clarke, die, glaube ich, am Anfang ihrer Karriere in Game of Thrones noch sehr freizügig war und offen dafür, sich nackt zu zeigen und später, glaube ich, explizit in ihren Vertrag reingeschrieben hat, Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ihr müsst mich nicht dauernd nackt zeigen und so. Also das ist halt auch eine Option, die es dann da gibt. Ne? Und ansonsten auch, vielleicht noch so als Eigenwerbung, meine Kollegin Hannah Huge hatte vor vielen Jahren auch mal bei Serienjunkies da auch nochmal ein interessantes Interview gemacht zur Serie Normal People, auch mit einer anderen Intimacy-Coordinatorin, und da haben sie dann auch nochmal so ein paar Themen besprochen. Das werdet ihr vielleicht auch noch in den Shownotes verlinken. Also das fand ich nur so als Idee auch nochmal spannend, dass es ja verschiedenste Ausprägungen gibt und je nach Serie es dann komplett anders ausfallen kann.
Habe ich auch gehört zur Vorbereitung.
Wir sind jetzt wieder mittendrin in der Szene, was in der Serie passiert. Und das ist auch nochmal, was Becky eben erklärt hat, was diese Intimitätskoordinatorin so richtig gut gemacht hat, ist immer wieder dieses Abfragen nach Consent. Das macht die Figur übrigens auch im Buch, Ilja Rosanov. Wir haben die Kameraperspektive wieder gewechselt. Wir sind von so einer sehr nahen wieder in so einer totalen, wo jetzt beide auf dem Bett liegen. Und Ilja hat seine Hand auf dem Hinterkopf von Shane und er gibt ihm so ein bisschen die Richtung vor, aber er sagt auch wirklich, also er macht es nicht nur körperlich, leitet er ihn so ein bisschen an, sondern er sagt auch wirklich, da like that Hollander. Also wir haben hier zwei Sachen, die wichtig sind. Einmal, dass Ilja eben derjenige ist, der wieder ein bisschen mehr die Führung übernimmt, aber auch, dass er halt nicht Shane sagt, sondern eben ihn mit seinem Nachnamen anspricht.
Das fand ich auch sehr spannend, ja. Und tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob wir es Love Language nennen können oder Sexual Language, aber dass, wenn er dann in Passion ist, dass er dann auch ins Russische tatsächlich überwechselt fließend, also mit diesem Da. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen, ich habe es ein bisschen funny gelesen, so von wegen, ja, also das ist so dieses bisschen Klischee, aber auch tatsächlich so, wenn er dann halt abgeht, dann kommt das auf jeden Fall durch.
Ja, man darf ja nicht vergessen, wir sind immer noch im Jahr 2010, da ist jetzt gerade mal vielleicht 1,5 Jahre quasi aus Russland wirklich erst richtig raus. Ich glaube, so, das müsste man über den Verlauf der Serie sich nochmal ganz genau angucken. Aber seine russischen Idiome, die verändern sich ganz, ganz minimal, aber sie verändern sich ein bisschen. Also am Anfang ist da immer noch viel in der Grammatik, was nicht ganz komplett richtig ist, was halt wie jemand, der Englisch als zweite Sprache benutzt hat, gelernt hat, sagen würde. Und dann hast du halt aber jetzt gerade in dieser Phase, wo er noch sehr jung ist und eben halt noch dabei ist, Englisch richtig zu lernen, halt sehr oft noch russische Wörter, die mal so zwischendrin mit dabei sind. Das wird gegen Ende der Serie weniger. Oder gegen Ende der ersten Staffel. Wir sind ja lange, Gott sei Dank, nicht am Ende der Serie.
Vielleicht noch mal was zur Sprache. Und du hattest auch gesagt, dass die Atmung sehr interessant ist bei der Intimacy Coordination. Und da wollte ich euch jetzt mal fragen, und ich kann mir die Antwort schon denken. Atmen als Stilmittel in der englischen Version, da würde ich euch auf jeden Fall zustimmen. Aber hat jemand von euch eigentlich mal in die deutsche Synchronfassung
reingeschaut? Nein, oh Gott, die existiert für mich nicht.
Nur so ein paar Clippings auf Instagram, die mich so krass abgeschreckt haben,
und das dass hat gereicht.
Ich mich nicht getraut
die
habe.
Die existiert in diesem Cottage nicht, die deutsche Version.
Du hast es wohl gemacht, ja, Adam?
Ja, also so ein bisschen, weil ich neugierig war. Ne? Blenden wir es mal nicht aus. Ich habe es so für aus Neugierde ein bisschen gemacht. Ich habe es jetzt für diese Minute tatsächlich nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Atmer teilweise vielleicht gar nicht mal so akkurat übergenommen worden sind. Aber wo ich mich gefreut habe, weil ich dann geswitcht habe, war der Zeitpunkt, wenn Ilja mit irgendwem Russisch redet, dann bleibt's Russisch. Weil es gibt für mich das Horrorbeispiel überhaupt, wo es anders ist. Deutsch Le Lance bzw. Germanized bei Magenta TV, eine Serie, die über den deutsch-französischen Comedy-Konflikt handelt. Und immer wenn die Franzosen sprechen, wird da komplett alles drüber deutsch synchronisiert, sodass jeder Wortwitz und jede französische Anspielung und jeder Charme verloren geht. Und das macht Heated Rivalry in der Synchronisation in Deutsch zumindest nicht, sondern man lässt die Leute Untertitel lesen und ihn und seine Verwandtschaft oder seine Freunde Russisch sprechen.
Na, immerhin. Immerhin das.
Ich werde mir das jetzt gleich nochmal hier zu Gemüte führen, ob das auch übersetzt wurde, aber das Einzige, was ich ein bisschen tolerieren kann, ist das deutsche Hörbuch, weil das Englische so schlecht ist.
Das stimmt, das ist wirklich schlecht. Also apropos Atmung, nach ein paar Sekunden wird die Atmung hier auch noch viel schneller, als sie es davor war, denn wir erleben den ersten Orgasmus unserer Serie. Also Shane guckt ihr ja dabei auch irgendwie ganz dreamy an, während der seinen Orgasmus hat. Und Ilja zieht ihn dann so, also Ilja liegt ja so auf dem Rücken und er zieht ihn dann so zu sich ran, um ihn zu küssen. Und genau, dabei unterhalten sie sich noch ein bisschen, könnte man sagen. Ilja sagt dann, not bad for first time. Also ist sofort wieder in diesem bisschen humorvollen Ironiemodus drin, den wir auch schon am Anfang dieser Szene häufiger hatten. Was Shane mit einem gepflegten Fuck you quittiert. Fuck you, Rosanoff. Tammy, du hebst schon den Finger.
Ja, ich heb den Finger, weil ich weiß, dass ja. Du nur noch die Serie so guckst, dass das ein Fingerheb-Moment ist, wo man auf die Stopptastatur drücken muss. Weil das was ist, was wir noch sehr häufig sehen werden, wie es sich in der Kommunikation zwischen Shane und Ilja etablieren wird. Und es ist auch von Jacob Tierney bestätigt worden, dass jedes Fuck you in dieser Beziehung natürlich auch was mit der Beziehung macht. Und ich würde sagen, an dem Punkt kann man das noch nicht sagen, aber da wir es jetzt noch häufiger besprechen werden, sie müssen ja irgendwas anderes sagen, wie dass sie sich mögen. Also sagen sie halt lieber ein Fuck you vielleicht auch mal, was aber schon irgendwie eine höhere Bedeutung hat in der Beziehung, wie sie sich in Zukunft aufstellen wird. Und deshalb, wenn man das mit FreundInnen guckt, die noch nicht die Serie gesehen haben, dann ist das ein Moment, wo man auf Stopp drückt, um das zu erklären.
Da wird man dieser Leonardo DiCaprio auf der Couch, der den Finger hebt und sagt, Moment.
Moment.
Aber du sagst ja auch nicht nach dem ersten Intim-Moment oder dem ersten Sex direkt, ich liebe dich, sondern...
Nee,
natürlich ja auch, nicht.
Ja.
Aber die werden sich halt noch sehr oft mit Fuck you ansprechen in dieser Serie. Und da passiert schon ein bisschen noch was mit diesen Wörtern.
Aber ich würde auch sagen, man sagt nicht nach jedem ersten intimen Moment ein Fuck you direkt, oder? Also.
Ja, hier kommt ja so ein bisschen das Ironische bei Ilja auf jeden Fall zum Vorschein. Von wegen, er sagt ja danach direkt, what, do you need something? So, und dann lachen die so, oder er lacht zumindest.
Das ist schon die nächste Minute.
Ah, Mist!
Das lassen wir drin.
Nein. Aber eine andere Sache vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier den Exkurs aufmachen sollten oder nicht, aber ich finde es sehr interessant, als alter Serienjunkie, wie die Serie Sexualität inszeniert, was sie zeigt und was sie nicht zeigen darf. Können wir darüber
voll
sprechen?
Gerne,
wollt ihr darüber
bitte
sprechen?
Ja, unbedingt.
Weil, was mir halt auffällt, ich gucke ja jetzt auch schon seit, soll ich mein Alter revealen? Ich weiß es nicht, aber ich sag mal, was sag ich denn? Ich sag mal, 35 Jahren Fernsehen. Seid so Schlümpfe und so, mochte ich. Bin ich zum Sessel gerannt und habe die Schlümpfe geguckt. Aber egal. Aber inzwischen professionell mache ich das jetzt seit 15 Jahren und da kennt man natürlich diverse Serien und diverse Geflogenheiten, was erlaubt ist, was nicht. Und da ist mir direkt aufgefallen, die Serie ist nicht explizit. Also auf einer bestimmten Art und Weise. Natürlich, es wird Gay-Sex verhandelt, es wird Gay-Sex gezeigt, es wird Intimität zwischen queeren Personen gezeigt. Aber was nie zu sehen ist, niemals, berichtige ich mich, wenn ich falsch liege, in den gesamten 6 Folgen, siehst du keinen einzigen Penis. Ist das so?
Nicht ganz. Es gibt einen Dickpick. Wenn man
okay, ein Dickpick. Okay, aber wir Dickpick sind jetzt nicht aber bei ja Euphoria, wo wir in den ersten 5 Minuten irgendwie gefühlt 200 Penisse sehen. Nein. Oder sowas. Mhm. Und das erinnerte mich halt an eine Art und Weise, wie die Serie inszeniert wird und von der Altersbeschränkung herkommt. Also das müsst ihr vielleicht auch nochmal recherchieren oder habt ihr bestimmt sowieso drauf. Was ist die offizielle Altersfreigabe von Heated Rivalry? 16, okay. Aber es ist nicht wie eine 16 inszeniert in meiner Meinung nach, sondern es ist tatsächlich sogar ein bisschen zahmer inszeniert, was nur die explizite sexuelle Darstellung angeht. Es ist wie Network-Fernsehen in den USA, wo die FCC greift und gewisse Regularien vorliegen. Also da darfst du im US-Fernsehen zwar Gewalt zeigen und alles, aber du dürftest nie eine nackte Brust oder einen Penis zeigen. Egal ob floppy oder hart. Das dürftest du bei HBO oder bei Stars machen oder bei Netflix, inzwischen auch Prime Video, Streaming-Diensten. Aber bei Networks gibt es so von 20 bis 22 Uhr eine gewisse Regelung. Gewisse Sachen sind tabu. Mhm. Und die sieht man halt in Heated Rivalry so ganz und gar nicht. Und deswegen finde ich, das ist in der Inszenierung tatsächlich Network-Fernsehen-esque. Und da war ich ein bisschen überrascht, aber auch gleichzeitig nicht überrascht, weil ich mir denke, muss man das unbedingt sehen? Es ist ja auch gleichzeitig der gleiche Effekt, aber ich fand es halt trotzdem immer, als ich bei der Szene gesehen bin, habe ich auch mit einer Freundin geschrieben von wegen, aha, so und so ist das gemacht, das und das siehst du jetzt nicht. Du würdest ja jetzt auch zum Beispiel keine Körperflüssigkeiten sehen. Es ist ja noch so ein Ding. Also er kommt ja und er kommt in seinen Mund, aber du siehst halt keinen Flecken davon oder sowas. Wisst ihr, was ich meine?
Voll.
Die Serie schafft es einfach sehr, sehr gut, sehr intime Momente einfach
durch die Kameraarbeit, durch das Schauspiel, auch durch die Intimitätskoordinatorin mhm. sehr gut darzustellen, ohne dass es halt komplett pornös wirkt oder irgendwie drüber, sondern einfach sehr, einfach super intim. Also ich habe wie jetzt in einem Podcast das Gefühl, wenn ich einen Podcast höre, sitze ich mit den Personen am Tisch und kann diesem Gespräch gut folgen, habe ich hier bei dieser Serie einfach das Gefühl, ah, ich sitze einfach daneben.
Ja, und ich finde auch, es ist wirklich eine bewusste Entscheidung der Inszenierung, oder? Also eben, hier sind wir auch wieder bei, wie die Kamerabilder gewählt werden, dass eben am Oberkörper auch manchmal abgeschnitten wird. Und das ist ja auch, was die Minuten, die wir uns jetzt gerade zusammen angucken, so besonders machen. Wir fahren ja dann eben wieder, wie Nele auch schon gesagt hat, so nah dran, sehen Ilias Emotion und sehen so ein bisschen, dass Shane da ist und seinen Kopf bewegt. Aber sonst sehen wir ja nicht so viel. Und ich finde das auch wirklich spannend gemacht, eben auch mit der Koordination, dass man wirklich gar nichts sieht. Und das trat auch deutlich aus den Interviews hervor, die Hudson und Connor im Nachhinein gegeben haben, dass das wirklich viel Arbeit ist, dass es so aussieht, wie es aussieht. Also es sieht ja ganz leicht aus, aber es auf jeden Fall im Subtext, wenn sie sich dazu äußern, sagen sie so, das fühlt sich gar nicht so geil an, wenn man das macht und das ist richtig hartes Training da so und so irgendwie ja, da zu stehen. Und das glaubt man, und das ist ja das Schöne daran, dass sie das so schön geschauspielert haben, dass man diese Schwere gar nicht sieht. Und eben dieses, also ich finde, das macht es auch schön für mich, es anzugucken, dass es eben diese Inszenierung davon gibt, ohne dass man zu viel davon sieht und viel dabei fühlt, wie Nele.
Das ist ein interessanter Punkt von dir und wir hatten in der letzten Minute auch ein bisschen diskutiert über die große weibliche Zuschauerschaft und die Ablehnung von lesbischen Beziehungen teilweise. Und ich habe da so eine Anschlussfrage, vielleicht sogar mehrere. Findet ihr, die Serie inszeniert ein Female Gaze auf die Jungs, ja, weil es so ein großes weibliches Publikum gibt?
120%.
Und, warte, was war die zweite Frage?
Dürfen wir anderen auch noch antworten?
Ja, nein, Thema vorbei.
Okay.
Also ich würde sagen, ja, aber, weil ich habe jetzt auch sehr viel im Internet quasi wahrgenommen von schwulen Männern, die die Serie geguckt haben und sich so ein bisschen, die ihre Gruppe vergessen fühlen, wenn man sagt, es sei nur ein Female Gaze, der hier dargestellt wird sozusagen. Weil sie sagen, das ist genauso mein Gaze, der hier dargestellt wird und über den sollten wir bitte auch sprechen. Also es ist nicht nur für Frauen inszeniert, sondern auch für schwule Männer oder für Männer, die gleichgeschlechtlichen Sex haben.
Ich würde auch sagen, es ist ein Ja und ein Nein. Und vielleicht muss man da auch wirklich nochmal zwischen Buch und Serie unterscheiden, weil das Buch ist halt eben von einer queeren Frau geschrieben, das eher für so ein Publikum, also es kommt ja aus diesem Fanfiction-Bereich und da treiben sich, also statistisch gesehen sind da halt sehr, sehr viele Frauen einfach auch unterwegs, wo es eben sehr viel um Sex geht und so ist ja auch dieses, also so ist diese Buchreihe irgendwann mal entstanden. Und aber die Serie ist halt von einem schwulen Mann gemacht. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwie den Male Gaze da drinne haben. Und ich würde sagen, online sind die Reaktionen dazu immer sehr gespalten. Also ich glaube, es gibt schwule Männer, die sich, oder bisexuelle Männer, die sich da sehr drin wiederfinden. Und es gibt aber auch ganz viele schwule Männer, die sagen, das repräsentiert nicht quasi auf die Art und Weise, wie wir Sex haben. Aber es ist ja trotzdem zumindest geschrieben aus der Sicht von einem schwulen Mann, wie er es halt wahrscheinlich erlebt, mit noch sehr viel Filmwissen dahinter.
Also ich habe erst neulich mit einem schwulen Mann darüber gesprochen, der auch noch in diesen Podcast zu Gast kommen wird. Und der sagte, die größte Male Gaze, also gay wie schwul, Szene in der Serie ist mit Abstand die Gym-Szene, die wir gleich am Anfang besprochen haben. Und danach nimmt es vielleicht ein bisschen ab, aber er sieht auf jeden Fall ganz viel Male Gaze auch in der Serie.
I die on this hill. I die on my hill.
Du wolltest unterschiedliche Meinungen haben, Nele.
Ein interessanter Aspekt, der vielleicht noch so ein bisschen ein vergleichweises Thema trifft, aber nicht ganz so, was ich eben erzählt habe, ist, was mich halt auch interessiert, habt ihr alle Heartstopper gesehen oder
ja,
nicht?
Vielfach. Ja.
Okay. Ich finde nämlich interessant, wenn man mal die beiden Serien vergleicht, wie Intimität gezeigt wird und was für einen Stellenwert auf sexuelle Beziehungen gelegt wird. Weil Heartstopper finde ich immer, das ist so eine super cute Wholesale-Serie, die mich unglaublich abholt, weil ich alle Figuren liebe und da eine harte Bandbreite von sexueller Identität abgebildet wird mit ganz vielen verschiedenen Charakteren. Basiert ja auch auf Graphic Novels, wo das auch alles fantastisch umgesetzt wird. Aber es ist halt so ein bisschen harmlos, blumig und so. Mhm. Und hier diese Art und Weise, wie sie jetzt auch schon in dieser Hotelszene aufeinandertreffen, ist ja sehr... Also es ist schon auch zärtlich und romantisch, aber auch ein bisschen rauer einfach. Weil ich glaube nicht, dass wir so irgendwie so diese Art von Sex bei... Die küssen sich ja noch nicht mal bei Heartstopper, die beiden Main Characters sozusagen. Also wie seht ihr das?
Ich glaube, Heartstopper ist mehr so ein Coming-of-Age-Ding. Auch wenn wir jetzt bei Heated Rivalry zwei jungen Männern dabei zusehen über eine Zeitspanne von insgesamt 10 Jahren, wie sie erwachsen werden, ist die doch, glaube ich, einfach auch anders angelegt. Eben nicht als Young Adult Coming-of-Age-Geschichte.
Ist vor allem auch, also Heartstopper ist viel mehr für Teenager auch inszeniert, würde ich sagen. Also dafür eine Jugendserie zu sein. Ich bin trotzdem total die Zielgruppe davon, ja. Also das, da nehme ich mich überhaupt nicht raus. Aber auf jeden Fall ist das sehr viel harmloser. Weshalb ich es auch so interessant finde, Adam, dass wir quasi in diese Diskussion gerade reingegangen sind mit deinem andere Serien sind ja viel, viel expliziter als Seated Rivalry in den Sexszenen, weil etwas, was ja Leute, die diese Serie vielleicht noch nicht selber geguckt haben, sondern nur darüber gehört haben oder vielleicht mal ein, zwei Instagram-Videos geguckt haben, so als Klischee von Heated Rivalry im Kopf haben, ist ja, da wird ja die ganze Zeit nur gebumst und sonst ist ja da eigentlich gar nichts, so ungefähr. Und dann muss man die Leute an die Hand nehmen, die Serie zu gucken, damit sie sehen, dass das irgendwie anders ist. Aber deshalb total spannend, dass du quasi sagst, es ist eigentlich viel harmloser inszeniert als viele andere Serien, die man heutzutage so auf dem Serienmarkt gucken kann.
Ja, weil ich meine, wir hatten in der letzten Episode etabliert, wie alt die sind, so 19. Und ich meine, Heartstopper, die sind 15 oder so. So viel Alter liegt da nicht zwischen. Aber natürlich, klar, es ist ein Quantensprung in dem Alter, was da in einem Jahr passieren kann. Aber gleichzeitig sind wir ja in dem Betrachtungszeitraum der Minuten, wo wir jetzt sind, relativ nah noch tatsächlich, so nah, wie wir nah dran sein können bei den beiden quasi in der Entwicklung.
Aber ist es nicht auch so, Heartstopper ist halt viel so diese sexuelle Identitätssuche und was bin ich eigentlich und was halt so voll zu diesem Coming of Age passt. Und es gibt eben, da werden ganz viele verschiedene Arten von sexueller Identität explored, so. Und hier bei Heated Rivalry haben wir halt mehrere Erzählstränge, die alle so nebeneinander laufen, was wir ja davor auch schon diskutiert haben, eben so diese Herkunftssache aus Russland, dieses Sportthema und die Homofeindlichkeit oder die Queerfeindlichkeit in diesem Sportbereich und die sexuelle Selbstfindung oder Identitätsfindung und so. Aber es werden halt so mehrere Geschichten ineinander verwoben und es geht nicht nur so um dieses Wer bin ich eigentlich, sondern wer bin ich in dieser Welt des Sports, wenn ich diese Person so und so bin? Und was ist, und dann noch diese Metaebene natürlich dieser Rivalität, die halt in diesem Sport ja auch sehr gerne wirklich so stattfindet oder so aufgebauscht wird von den Medien, was ja nochmal so eine Überebene in diese Beziehung der beiden auch so reinbringt. Und ja, ich glaube, so der Hauptansatz wirklich von Rachel Reed war ja auch, sie fand das halt spannend, auch so das so 10 Jahre lang zu exploren, was aus so einer Beziehung werden könnte, wenn die so geheim ist, quasi so. Und bei Heartstopper geht es halt mehr so, wer bin ich im Jetzt und ich bin dabei, mich als Teenager zu finden und wer kann ich in dieser Welt sein und welche Möglichkeiten bietet mir diese Welt auch in der Selbstfindung.
Ja, interessante Lesart, aber ich finde tatsächlich, Shane und Charlie sind gar nicht so unterschiedlich.
Ja, die haben auch sehr viel also gemeinsam, ja, stimmt schon.
Ja. Und Charlie finde ich tatsächlich, das hatten wir auch in der letzten Episode, viel mehr, glaube ich, auf ein Spektrum als einen Shane. So, wenn ich das jetzt mal beurteilen müsste. Um das, also ich weiß halt nicht, ob es da jemals offiziell gesagt wurde, aber er ist auch so timid, schüchtern und sowas. Aber viel, für mich viel mehr bisher so in der Richtung, als es Shane ist. Und Shane weiß ja auch komplett gar nicht, wer er ist eigentlich auf sexueller Ebene. Und ich finde auch im Familienkontext, sorry, dass ich da auch vorgreife, aber ich bin ja nur in den Minuten da, aber in dem Familienkontext sieht man das noch viel mehr so, dass er halt nicht weiß, wer er ist, wer er sein möchte und so. Und da muss er sich ja auch arg verstellen. Also deswegen finde ich, sind die Parallelen gar nicht so dolle manchmal.
Ich könnte jetzt noch viel zu Charlie sagen, aber ich glaube, es wäre zu sehr abgebrochen.
Machen wir in einem anderen Podcast.
Wann Heartstopper-Minute?
Du kannst uns ja mal einladen zum Heartstopper besprechen und dann diskutieren wir das weiter.
Sehr gut.
Ja, und damit ist dann auch die Minute 23 quasi besprochen. Und ja, see you next episode.
Bye bye.
Bis dann.
Meet Us at the Cottage ist ein Podcast von Becky, Tami und Nele, in dem wir die Serie Heated Rivalry minutenweise analysieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, im Internet unter heatedrivalrypod.de oder auf Instagram @heatedrivalry.pod. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und eure Meinung. Und wenn ihr als Gast mit uns über die Serie im Podcast sprechen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram.
I was going to ask you, Hollander, will you come to my cottage this summer?
Das schneide ich raus.
Ja, ich verstehe halt Minuten falsch, deswegen, ich habe, glaube ich, tatsächlich mit der Minute davor nicht gerechnet, deswegen, aber ihr wisst schon, schneidet es raus, wie ihr braucht.
Machen wir.
Ich mache das so, dass es sich gut anhört.